Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von des Netzpolitik-Podcasts. Es ist die Folge 191. Mein Name ist Markus Reuter und ich bin heute hier mit Chris Köver.
Hallo.
Und mit Daniel Laufer, der neu zu uns gestoßen ist.
Hi.
Na, vielleicht kurz, das ist unser Redaktionspodcast off the record. Das heißt, wir bieten hier Hintergründe, erzählen darüber, welche Recherchen wir gemacht haben, warum wir sie gemacht haben und welche Probleme es dabei vielleicht auch gab und erzählen euch ansonsten noch ein bisschen weiteres über unseren Redaktionsalltag hier.
Genau. Ja, Daniel Laufer, du bist seit 1. Dezember hier neu eingestiegen. Was hast du denn vorher gemacht?
Ich war zuletzt bei der Badischen Zeitung in Freiburg als Redakteur für Social Media und ein bisschen Produktentwicklung noch und habe dort zuletzt vor allen Dingen über die Umtriebe von Rechtsextremisten im Internet geschrieben.
Und das hast du ja auch schon für uns getan. Du hast zwar jetzt eigentlich erst gerade angefangen in der Redaktion, aber hast ja auch schon ein oder sogar zwei Beiträge auch veröffentlicht, auch aus diesem Themenbereich. Kannst du da vielleicht dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen?
Ja, ich habe einmal für Netzpolitik.org und dann zuvor auch für Frontal 21 recherchiert, im Zusammenhang mit Imageboards, und zwar gab es den Anschlag in Halle, der ja zuvor auf einem Imageboard angekündigt wurde, und dann hatte ich mich eben dazu im Netz umgesehen und später auch für Netzpolitik.org nochmal im Zusammenhang mit diesem Imageboard 8chan, das nach diversen Ankündigungen von Terroranschlägen im Sommer zunächst mal aus dem Netz verschwunden ist, dann verging einige Zeit. Und nun haben die Betreiber unter einem neuen Namen einen Neustart gewagt und versuchen sozusagen, das als eine Art neue Seite zu verkaufen, obwohl eigentlich alle wissen, worum es da geht. Es gibt ein paar kleinere Änderungen, aber im Endeffekt ist es dieses Imageboard, das im Sommer verschwunden ist, weil dort eben schreckliche Taten angekündigt worden waren und dieses hasserfüllte Klima dort geherrscht hat, das ist jetzt wieder da unter dem neuen Namen 8kun. Und über diese Bemühungen hatte ich geschrieben.
Was uns sehr gefreut hat, weil wir uns tatsächlich kurz davor auch noch darüber unterhalten hatten, dass es eigentlich sehr wichtig wäre, einen Beitrag zu diesem Thema auf der Seite zu haben. Und ich glaube, kurz danach hast du dich dann gemeldet mit diesem Beitrag.
Ja, das hat sehr gut gepasst, weil so habe ich natürlich auch einen Weg gefunden, das irgendwo aufschreiben zu können, was mich da in diesen Wochen beschäftigt hat.
Ja, also ihr werdet jetzt noch mehr von Daniel auf jeden Fall auf der Seite lesen. Richtet euch schon mal drauf ein.
Ja, auch Investigatives habe ich gehört.
Das werden wir dann sehen, ja.
Okay, aber investigativ ist dann vielleicht auch das Stichwort, mit dem wir überleiten können zu dem Thema, über das wir heute auch sprechen wollten. Wir hatten gerade eine relativ turbulente Zeit in der Redaktion, weil wir eine investigative Recherche gemacht haben zur Social-Media-Plattform TikTok.
Genau, TikTok ist natürlich so, wenn jetzt ganz viele Leserinnen und Leser von Netzpolitik.org sind bei TikTok wahrscheinlich nicht vertreten. Das war auch eine interessante Konstellation.
Was sind das denn hier für Vorurteile, die
wir haben? Naja, also ich würde ich mal so annehmen.
Also alle von euch da draußen, die auch bei TikTok sind, bitte melden bei mir und Markus.
Wir machen die Liste dieser drei Leute dann. Besondere User. Um jetzt nicht vorzu-, also TikTok ist eine hauptsächlich von jungen Menschen und Jugendlichen genutzte Videoplattform, die aus Musical.ly, aus dem Netzwerk, entstanden ist. Sie gehört der chinesischen Firma ByteDance. Und jetzt ist es so, dass TikTok sind Videos. Es hat angefangen mit so Playback singen, tanzen. Es hat viel so mit Musik zu tun, aber auch so Streiche spielen, kurze Videos, Hochkantformat. Und jetzt ist diese Plattform innerhalb kürzester Zeit zu einer der größten Social-Media-Plattformen weltweit aufgestiegen. Man spricht so von auf jeden Fall einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzer weltweit, in Deutschland mehrere Millionen. Die Plattform selbst gibt keine Zahlen raus, aber es sind so ein paar Sachen rausgeleakt. Genau, und das war so ein bisschen, glaube ich, im August schon so das Ding, so ey, wir müssen uns das mal anschauen. Weil das ist so groß und dann steht eine neue Öffentlichkeit und ja, dann haben wir uns das so angeschaut, weil wenn eine chinesische Firma hat ein großes Netzwerk und dann die Proteste in Hongkong und dann gab es erste Vorwürfe, oh, da werden Inhalte rausgefiltert oder sind nicht sichtbar zumindest, und dann haben wir angefangen da zu recherchieren.
Genau, es ist nochmal ganz gut, dass du diesen Rückblick erwähnt hast, wie das eigentlich losging, weil es tatsächlich so war, dass, glaube ich, im August oder irgendwann auf jeden Fall im Spätsommer, Herbst, wurde diese interne Präsentation geleakt. Das war eine Marketingpräsentation von TikTok, in der dann eben auch diese Nutzerzahlen erwähnt wurden, die du gerade genannt hast. Und dort stand ja unter anderem drin, für Deutschland angeblich laut TikTok damaliger Stand 5,5 Millionen Nutzerinnen. Und da ging dann die Diskussion los, weil ja damit TikTok auch unter das Netz.dg fallen würde. Und ich glaube, das war dann auch die erste Kontaktaufnahme, die wir damals hatten mit der Pressestelle, weil wir uns dann auch gefragt haben, oha, was bedeutet das jetzt? Bereiten die sich auch darauf vor? Bis zu dem Zeitpunkt hatte TikTok ja eben noch nicht nach dem Netz.dg gemeldet, aber laut dieser Zahlen hätten sie es ja dann eigentlich tun müssen. Und das war so das erste Mal, dass die Plattform dann eben so in den Fokus rückte bei uns und wir dann auch Kontakt mit der Pressestelle damals aufgenommen haben und kurz mit denen zu tun hatten, damals aber noch kein Beitrag oder Artikel daraus geworden ist.
Genau, also vielleicht zur Einordnung auch so von der Größe, also TikTok ist größer als Twitter, ne? Also das vergisst man ganz oft, wenn man in so einer Twitter-Blase ist, dass Twitter, denkt man, ist so groß. TikTok ist auf jeden Fall, hat mehr User.
Insgesamt weltweit oder in Deutschland?
In Deutschland auch. Mhm. Ja, und dann haben wir so ein bisschen rumexperimentiert im September mit so Videos, haben einfach Videos mit Hongkong-Inhalten gemacht oder Videos mit Joshua Wong, mit dem Demokratieaktivisten, und haben das dann verhashtagt auch so, und dann haben wir gemerkt, oh, da irgendwas läuft da nicht, den Hashtag Joshua Wong gibt's ja gar nicht, obwohl wir den angelegt hatten und so. Also, und das hat sich dann auch so mit Rechercheergebnissen von des Guardians und Washington Post überschnitten. Und dann haben wir da weiter gebohrt und haben auch so ein bisschen mal die ersten Anfragen dann gestellt an TikTok. Ja, und dann haben wir das Glück gehabt, einen tieferen Einblick in TikTok zu bekommen über eine Quelle.
Genau. Also wir hatten die Möglichkeit, mit einem Whistleblower Kontakt aufzunehmen, der Einblick hatte in die Moderationsrichtlinien von TikTok und uns eben dann auch Zugang zu einem Teil dieser Richtlinien gegeben oder gezeigt hat.
Genau, und was dann, ich glaube, also spannend war, also es gab diesen Guardian-Bericht, der Guardian hatte auch diese Moderationsrichtlinien, und was wir dann einsehen konnten, war, zumindest was die Quelle sagte uns, okay, das ist passiert nach dem Guardian-Bericht, und wir konnten quasi so eine Before-After-Moderationsrichtlinien ansehen und haben halt gesehen, was hat sich denn da jetzt geändert.
Genau, sag vielleicht nochmal kurz zum Guardian-Bericht, weil vielleicht nicht alle die Artikel damals gelesen haben. Also es war, glaube ich, im September, oder?
Ja, genau, es war im September, und da war vor allem drin, also dass politische Inhalte quasi keine Reichweite bekommen auf TikTok. Und das konnten wir auch nachvollziehen dann in den Materialien, die wir gesehen haben, dass man zum Beispiel die Polizei nicht kritisieren durfte oder keine politischen Figuren nachmachen und nachahmen oder eben nicht von, also dass Inhalte, die Demonstrationen beinhalten, weitflächig irgendwie in der Reichweite begrenzt sind. Genau, und das gab, also eigentlich war, wenn man diese Regeln, die früheren anschaut, TikTok hat selbst gesagt, ja, war viel früher. Hätten sie schon viel früher, aber dem Guardian haben sie gesagt, das haben wir im Mai geändert. Gegenüber uns haben sie gesagt, haben wir noch viel früher geändert. Unsere Quelle sagt, es wurde im September geändert. Aber man konnte eben nachvollziehen, dass TikTok quasi Politik aus dem Netzwerk komplett ferngehalten hat.
Ja, und was ja auch ganz interessant war, fand ich, dass wir eben, wie du eben meintest, also die Momentaufnahme, die wir dann gesehen haben, war ja eben schon dieses Vorher, Nachher. Und was wir ja auch gesehen haben im Grunde ist, wie TikTok einerseits nach außen kommuniziert eben, das gilt so nicht mehr und das ist etwas, das liegt schon weit, weit zurück in der Vergangenheit. Und wir aber ja dann im Grunde auf Basis dessen, was uns die Quelle gesagt hat, nachvollziehen konnten, in dem Moment, wo der Guardian die Berichterstattung veröffentlicht hat, hat TikTok bestimmte Reißleinen gezogen, um dann dem Guardian auch, ja, auch wahrheitsgetreu sagen zu können, diese Guidelines sind so nicht mehr in der Anwendung, während sie zumindest von dem, was wir jetzt erfahren haben, sehr wahrscheinlich, dass sie eben dem Guardian gesagt haben, hey, das ist so überhaupt nicht mehr in Anwendung, was faktisch auch stimmte. Allerdings, nach dem, was wir dann eben von der Quelle erfahren haben, tatsächlich erst quasi als Notfallmaßnahme, als Reaktion auf die Veröffentlichung des Guardians quasi Reißleine gezogen wurde und diese Guidelines in dem Moment in der Form, wie sie vorher galten, dann nicht mehr galten, damit man dem Guardian eben sagen könnte, hey, das gilt gar nicht mehr so. Aber erst tatsächlich mit der Veröffentlichung und nicht schon weit davor.
Das zeugt ja von einem sehr interessanten Verständnis für die eigenen Moderationsregeln, oder? Also es klingt jetzt ja nicht, als habe TikTok sich da großartig überlegt, wie man so eine Plattform moderieren muss, wenn sie dann nach der Medienberichterstattung ihre eigenen Prinzipien gewissermaßen über den Haufen werfen, nur um besser dazustehen.
Ja, mir kommt es auch so ein bisschen so vor. Ich glaube, dass die erstmal versucht haben, hey, wir nehmen diese chinesischen Regeln und setzen die auf unser globales Netzwerk drauf und oh, jetzt passiert was und es kommt nicht gut an und dann machen wir es weg. So, ne? Das ist so ein bisschen, so handeln die.
Also quasi Moderations-Guidelines-Anpassungen als Krisen-PR sozusagen.
Genau, nicht umsonst ist die Agentur, die in Deutschland das vertritt, TikTok vertritt, auf Krisen-PR spezialisiert. Also man weiß, auf was man sich einlässt. Genau, und jetzt gab es diese Änderungen im September. Und die führen aber immer noch dazu, also zumindest nach dem Stand, den wir gesehen haben, dass man zum Beispiel politische Proteste, Inhalte, die Demonstrationen beinhalten, können nach den Moderationsregeln weiterhin in der Reichweite eingeschränkt werden, wenn das Ereignis, also das ist mit kontroverse Ereignisse überschrieben, wenn das Ereignis zu einem gewaltvollen Konflikt führen könnte. Was ein ziemlicher Gummiparagraf ist, weil kann ich bei vielen Demos sagen, oh, das könnte irgendwann mal eskalieren. Also es gibt ihnen das Mittel an die Hand, eigentlich sehr viele Sachen weiterhin, also Protestvideos die runter zu regeln. Das war vielleicht auch interessant an der Recherche, ist, dass es geht nicht mehr so plump bei dieser Inhaltskontrolle, wie früher, so, oh, dein Video wurde gelöscht und das ist einfach nicht mehr da, sondern das ist eine sehr so filigrane, wie so ein Mischpult, an dem ich irgendwie so Reichweiten hoch und runter drehen kann. Und ich kann halt eben auf verschiedenen Stufen sagen, okay, das sieht der User nur selbst oder das kommt nicht in den Feed oder das erscheint nicht in Suchen oder das ist nur in deinem eigenen Land zu sehen oder das ist nicht in der islamischen Region zu sehen. Also, und es ist nicht so, dass Leute merken, oh, ich werde hier gerade irgendwie, meine Inhalte werden gesperrt, sondern die merken nur, oh, da geht halt nicht so richtig viral.
Genau, also das war vielleicht auch noch ganz interessant, sagen, was wir jetzt von der Quelle noch erfahren haben, was davor eben auf Basis der Guardian-Berichterstattung auch noch nicht klar gewesen ist, ist, wie die explizit auch die deutschsprachigen Inhalte auf TikTok moderiert werden, dass wir nämlich dort erfahren haben, dass sie an drei verschiedenen Standorten die Moderation passiert, in Barcelona, hier in Berlin und auch in Beijing. Von dort aus machen dann deutschsprachige Chinesinnen dort in der Moderation. Nur, genau, übernehmen dann quasi die Nachtschicht. Also wenn hier Nacht ist, dann wird quasi, es wird ja rund um die Uhr moderiert und diese Nachtschicht wird dann eben von deutschsprachigen ChinesInnen von Beijing aus moderiert. Und das war einmal sehr interessant und dann eben das, was du auch gerade, Markus, meintest, diese verschiedenen Sichtbarkeitsstufen, das war beim Guardian eben auch noch nicht so explizit klar. Also welche Möglichkeiten eben TikTok in seinem Mischpult hat, bestimmte Sachen rauf oder runter zu regeln. Entweder indem die Marketingabteilung dann bestimmte Inhalte als featured markieren und dann damit eben auch besonders in der Reichweite pushen kann, wenn sie wollen zum Beispiel, dass etwas womöglich auch viral geht, und umgekehrt andere Inhalte verstecken kann in unterschiedlichen Abstufungen bis hin zu eben im Grunde der krassesten Form, dass ein Inhalt nur noch visible to self ist, also für den Nutzer, die Nutzerin selbst noch sichtbar ist. Die Person merkt im Zweifelsfall dann gar nicht, dass sie ganz klar eingeschränkt worden ist in ihrem Publikum. Das Video wurde ja nicht gelöscht, aber gleichzeitig sieht im Grunde niemand anderes mehr den Inhalt dieses Nutzers dann.
Vielleicht müssen wir eine Sache noch für die Hörerinnen und Hörer, die TikTok jetzt noch nicht sich installiert haben.
Und von denen es eigentlich keine gibt, weil alle das sicher auch schon aktiv nutzen.
Nee, vielleicht nochmal erklären, wie das, also die Funktionsweise ist so, ich mache diese App auf und dann wird mir der For You-Feed, der ist algorithmisch zusammengestellt auf meine Interessen, vorgespielt. Und das heißt also, Inhalte, die in diesen For You-Feed auf dem Startbildschirm quasi abgespielt werden, die haben das Potenzial, Viralität oder viele Views eben oder Ansichten eben zu bekommen. Und wenn ich das, und das kann ich eben über diese zwei Stufen, zum Beispiel Not Recommend oder Not For Feed, das sind zwei dieser einschränkten, reichweitenbegrenzenden Marker, kann ich das eben ausbremsen. Vielleicht muss man noch auch vielleicht noch sagen, dass es wird moderiert, es gibt drei Review-Stufen, also die erste findet bei 50 bis 150 Views statt, die ist in Barcelona, und dann gibt es noch eine zweite Stufe dann bei zwischen 6.000 und 10.000 Views und eine dritte zwischen 15.000 und 20.000, glaube ich. Also so eine, diese Unterschiede in der Zahl hängt damit zusammen, wie viel gerade im Ticketsystem bei den Moderatorinnen und Moderatoren aufläuft. Das heißt, wenn da halt jetzt gerade viel los ist, dann wird es halt erst bei 20.000 gereviewt, und wenn weniger los ist, bei weniger Klicks.
Kann man sagen, wie das dann aussieht, wenn dann jemand in Barcelona sich meinetwegen jedes Video anguckt, das 150 Views hat? Das klingt jetzt ja relativ zeitaufwendig.
Ja, es hat mich auch beeindruckt, weil ich finde auch, also 150 Views ist eben sehr, also erstmal überhaupt erfahren, alles wird ausnahmslos angeschaut, fand ich schon relativ bemerkenswert. Ja, also was wir wissen aus der Moderation in Barcelona ist, dass die sich nicht die Videos anschauen, die schauen sich ein Frame an, so würde ich.
Mehrere Frames, glaube ich.
Mehrere Frames, aber auf jeden Fall nur Einzelbilder aus dem Video. Also die gucken sich eben nicht das Video in voller Länge an, und vor allem hören sie nicht den Sound. Also erst wenn es aus irgendeinem anderen Grund eine Annahme gibt zu glauben, dass der Inhalt dieses Videos problematisch sein könnte, wird das quasi eine Stufe weiter eskaliert und werden die Videos in voller Länge angeschaut. Ich habe den Eindruck, dass was da in Barcelona passiert, ist halt wirklich erstmal der allergröbste Filter, um ganz schlimme Sachen, wirklich teilweise auch zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten oder solche Dinge, die auch ganz klar gegen die Guidelines von TikTok verstoßen, so schnell wie möglich da rauszukriegen, damit die gar nicht erst lange zirkulieren können.
Und eben es gab ja früher in der Berichterstattung über TikTok war viel, ist von so einer quasi Cyber-Grooming und so Sachen, dass irgendwie, weil so viele junge Menschen da sind und auch junge Mädchen da sind, lockt das irgendwelche Typen an. Und man versucht eben auch, also was durchaus ja sinnvoll ist, irgendwie jetzt Videos rauszuhalten, wo irgendwie Minderjährige in aufreizenden Posen und so. Also sowas wird da auch in Barcelona. Also wir wenden uns damit, glaube ich, mit der Recherche nicht gegen Moderation an sich. Ich glaube, das ist durchaus notwendig, gerade wenn viele junge Menschen sowas nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen. Natürlich ist es absolut wichtig zu moderieren und gerade auch gewalttätige oder selbstverletzende Videos dann auch zu moderieren. Die Frage ist ja nur, wie man das macht.
Ja, und was wir alles einsehen konnten, war jetzt einerseits dieser politische Teil, dann gab es einen anderen Teil, der war, oder das hieß Attack on TikTok. Das heißt, man konnte auch keine Kritik eigentlich, also oder harsche oder scharfe Kritik an TikTok äußern. Das hat also so ausgereicht zu sagen, ey, ich finde TikTok scheiße, führt dazu, dass eben die Reichweite dieses Inhalts runtergeregelt wird. Was auch nicht ging, ist direkte Konkurrenz zu benennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, guck mal hier, und da habe ich meine schöne WhatsApp-Quatsch-Kommunikation, und sobald ich irgendwie den Screen und es ist WhatsApp oder ein Logo zu erkennen oder das User-Interface oder ich nenne das oder ich schreibe es in Text von direkten Konkurrenten, zu denen eben Snapchat und WhatsApp gehören, dann wird das Video auch keine Reichweite bekommen. Also es war auch so eine, bloß keine Kritik und nicht die Konkurrenz, ne? Also das war so ein anderer Punkt.
Das klingt jetzt ja auch interessant, wenn man sich überlegt, dass wir bisher Facebook und Twitter und dergleichen sehr kritisch beäugt haben, wenn es darum ging, was sie eingeschränkt haben, was sie nicht eingeschränkt haben, so dass es dann am Ende sogar Gesetze gab, wie das NetzDG eben, um das ein bisschen genauer zu regulieren. Und jetzt hat man hier im Prinzip auch so eine Form der Überregulierung, die da stattfindet, wo einfach alles, was dem Plattformbetreiber nicht gefällt, aus dem Verkehr gezogen wird.
Also du meinst Überregulierung, eine interne Überregulierung, genau. Quasi keine, die, ja. Weil viele nennen NetzDG ja auch Überregulierung, ja, aber in diesem okay. Fall wäre es ja. Ja quasi eine interne, eine vorauseilende Überregulierung, also eine Überregulierung fast im vorauseilenden Gehorsam.
Ja, so, oder vielleicht nicht, auch gar nicht nur im vorauseilenden Gehorsam. Wenn ich halt Kritik an meiner Plattform und die Konkurrenz verbiete, dann ist es einfach, ich will selber groß werden und alles, was mir sich in den Weg stellt an Kritik, räume ich aus dem Weg und mach's halt, das müssen sie dann woanders machen und lass eben nur das zu, was in meine Unternehmenssicht, politische Sicht irgendwie reinpasst.
Ja.
Was Weltsicht. Bei einem autoritären System natürlich auch dann eine sehr feine Sache sein dürfte.
Ja.
Ja, aber es ist echt ein ganz guter Punkt nochmal, dass vielleicht tatsächlich in diesem, also dieses Stichwort Überregulierung, weil natürlich, das ist interessant, weil eben diejenigen, die Überregulierung beklagen, sprechen dabei natürlich in der Regel von Gesetzen, die aber immerhin eben demokratisch legitimiert in politischen Prozessen ausgehandelt werden und dann verabschiedet werden. Und genau, das, was TikTok ja hier macht, ist ja wirklich reine Company Policy, völlig, also eben gerade nicht Auflagen von außen, die dann zum Beispiel auch genau sowas sagen wie, hey, ihr müsst eben dafür sorgen, dass halt Holocaust-Leugnung, dass Menschenverachtenden, also das Hate Speech quasi nicht bei euch auf der Seite stehen darf, sondern genau das, was wir ja im Grunde auch im Zusammenhang mit Twitter oder Facebook kritisieren, dass die Plattformen ja weitgehend selber darüber entscheiden müssen, nach welchen Regeln sie eben in ihren Häusern verfahren und was sie löschen und was sie stehen lassen.
Genau, wobei natürlich da schon das Staatliche, würde ich sagen, eine Rolle spielt. Das konnten wir natürlich jetzt nicht nachweisen in der Recherche, wie weit hat der chinesische Staat oder das vorauseilende Gehorsam der Menschen, die diese Firma betreiben, da reingespielt in die Regeln. Man konnte so ein bisschen sehen an den alten Regeln, dass halt, das Massaker am Tiananmen-Platz ist, wird rausgelöscht nach den Regeln. Taiwan, Unabhängigkeitsbewegung wird raus. Also es gab, man konnte schon so sehen, Kritik an einem sozialistischen System wurde nicht gelöscht. Man immer in Reichweite begrenzt. Also das, ja, da mischt sich vielleicht schon auch so ein staatliches mit rein, aber das konnten wir halt nicht in der Recherche erfassen. So.
Aber das ist schon, finde ich, wichtig nochmal zu sagen, weil diese Frage eigentlich jetzt immer auch gekommen ist, auch in Interviews dazu, gibt der chinesische Staat TikTok die Regeln für die Moderation für die Plattform vor? Und da müssen wir schon ganz klar sagen, wir halten das für sehr unwahrscheinlich und wir haben auch keine Anzeichen dafür, dass es so ist, sondern wenn, dann ist es eher genau das, was Markus jetzt gerade beschrieben hat, dass er eben ja bestimmte Art von Mentalität und auch vorauseilendem Gehorsam in bestimmte Richtungen beobachtet werden kann, so ohne dass es irgendeine Form von konkreter staatlicher Einmischung überhaupt bräuchte.
Ist es denn vielleicht auch so, dass man sagen kann, dass TikTok als Gegenmodell zu den amerikanischen Social-Media-Plattformen jetzt sozusagen die chinesische Vorstellung von Meinungsfreiheit und dergleichen abbildet und wir deswegen so überrascht auch darauf reagieren und wir sehen, wie da moderiert wird und dergleichen?
glaube schon. Ich glaube, da sehen wir, was das, also die Vorstellung von Meinungsfreiheit, die chinesische, wurde hier versucht, quasi mit diesem Netzwerk reinzubringen. Und ich meine, die große Frage, die da gesellschaftlich dranhängt, ist ja, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Plattformen eine so große Öffentlichkeit werden, dass sie von sehr, sehr vielen Leuten relevant genutzt werden, dass sie eine Dominanz entwickeln, und welche Regeln haben denn dann da eigentlich zu gelten? Und ich glaube, da ist halt die Frage, will man da das chinesische Meinungsfreiheitsmodell haben? Will man quasi die deutschen Gesetze da haben? Will man irgendwie das amerikanische haben? Also das ist eine Frage, wo sich auch die Frage um den Begriff von Zensur und so rankt. Was ist das, diese Informationskontrolle, und wie geht eine Gesellschaft damit um? Aber das haben wir natürlich jetzt nicht in der Recherche, die ja wirklich sich nah an diesen Moderationsregeln bewegt hat, konnten wir das jetzt nicht so erfassen.
Hat natürlich auch damit zu tun wahrscheinlich, dass man so ein Unternehmen zwingen müsste, seine Moderationsregeln viel transparenter zu gestalten und nicht in Hinterzimmern quasi wahllos Inhalte zu beschränken, ohne dass er sich von außen so ohne weiteres nachvollziehen lässt. Ihr habt jetzt eine Quelle gefunden, die mit euch gesprochen hat darüber. Andernfalls hätte man das so in der Form vielleicht nicht erfahren und sich vielleicht nur gewundert, warum manche Videos einfach nicht funktioniert haben auf der Plattform. Und nun kommt raus, dass es sehr gewollt war. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Qualität von Einflussnahme.
Ja, absolut. Also ich glaube, auch in anderer Hinsicht sehen wir ja gerade, dass diese Art von, diese investigative Berichterstattung, die wir jetzt gemacht haben, die eben auch die Washington Post und andere Medien auch machen, da gerade als so ein Korrektiv wirkt, indem diese Guidelines jetzt nach und nach öffentlich werden, TikTok dann überhaupt erstmal jetzt anfängt, sich zu bewegen und jetzt die Sachen auch zu überarbeiten.
Ja, ich glaube, ich meine, das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Wenn ich die Moderationsregeln komplett transparent mache, dann wird es immer Leute geben, also das war bei Facebook immer eine Argumentation, ey, wenn wir ganz genau sagen, was hier eigentlich jetzt Hate Speech ist, dann werden die Leute genau an diese Grenze gehen, was sie auch so von Erfahrungswerten hin, aus Erfahrungswerten auch machen. Aber wenn ich die komplett veröffentliche, dann kann ich halt quasi meine Kommunikation dem anpassen. Das ist immer die Argumentation von den Netzwerken, warum sie es nicht machen. Und aber was so der Unterschied auch war zu den Moderationsregeln bei Facebook, die ja so ein, keine, man weiß es natürlich nicht genau, weil wieder Blackbox und so, aber eher so ein tausendseitiges Regelwerk sind. Bei TikTok sind das so ein, also soweit was wir wissen, sind das ein paar Excel-Sheets mit Regeln, die sehr variabel ausgelegt werden können. Also da kann jeder eigentlich auch so nach dem Bauchentscheidung, während bei Facebook immer sagt, du darfst keine Bauchentscheidung machen, du darfst keine Bauchentscheidung, du musst hier nach Schema X. Und mir kam das so vor, bei TikTok kann da jeder so ein bisschen, und wenn da einer, also ja, also ich glaube, das ist sehr vage, was die da machen.
Ja, also die Guidelines, genau, das, was wir gesehen haben, war an vielen Stellen überraschend vage, auch tatsächlich, und da frage ich mich, wie viel davon auch Lost in Translation so ein bisschen ist, weil das war auch wirklich teilweise in einem sehr gewagten Englisch formuliert, wo tatsächlich an manchen Stellen man das gelesen hat und allein schon auf Basis von bestimmten Formulierungen schwer nachvollziehen konnte, was da jetzt eigentlich genau gemeint ist. Mir fällt jetzt gerade kein konkretes gutes Beispiel ein, aber ich weiß, dass an mehreren Stellen wir auch irritiert waren eben über die, also rein inhaltlich, sprachlich, das schwer nachvollziehbar war, wie, was da jetzt gemeint war einfach.
Das ist halt die Frage, ob ist man Gummiparagraphen und vage Formulierungen sind natürlich auch immer gut geeignet, um es weit auszulegen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall keine gute Grundlage. Und deswegen eckt jetzt TikTok auch so an.
Ja.
Ja, dann hatten wir noch, jetzt haben wir also einerseits diese politische Ebene gehabt, dann dieses Konkurrenz und Kritik, und dann gab es ja noch einen dritten Teil.
Genau, jetzt haben wir gerade diese Woche noch einen dritten Beitrag veröffentlicht. Das war im Grunde in der ganzen Geschichte einer der Punkte, der uns auch am meisten erstaunt und irritiert hat, als wir das erfahren haben. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall eine eigene Geschichte draus machen. Und zwar ist das der Ausschnitt aus den Moderationsguidelines, der sich mit dem Thema Mobbing befasst. Also bei TikTok offiziell unter dem Titel Subjects Highly Vulnerable to Cyberbullying, also oder eben Cybermobbing. Und da geht es erstmal grundsätzlich um Nutzerinnen und Nutzer, von denen TikTok davon ausgeht, dass sie eben besonders verletzlich sind oder gefährdet sind, gemobbt zu werden. Aber die Beispiele, die Sie dann gegeben haben in der konkreteren Ausgestaltung, was für Nutzerinnen dort eigentlich gemeint sind, da musste man wirklich so ein bisschen schlucken, weil dann wurde relativ schnell klar, eigentlich dreht es sich vor allem um Nutzerinnen mit Behinderungen. Also dort stand dann explizit als Beispiel behinderte Nutzerinnen, Nutzerinnen mit Autismus oder Down-Syndrom oder aber, also das war tatsächlich etwas bizarr, Nutzerinnen, die Probleme mit dem Gesicht haben, ich zitiere, zum Beispiel große Leberflecken oder irgendwelche, also dein Gesicht einfach offensichtlich seltsam, außer all diese Nutzerinnen waren klar angewiesen, also die Moderatorinnen wurden klar angewiesen, diese Nutzerinnen in der Reichweite zu deckeln und ihre Videos mit einem in eine Kategorie namens Auto-Air einzusortieren. Und die Konsequenz von diesem Auto-Air war, dass diese Videos automatisch ab einer bestimmten Zahl von Views gekappt wurden. Also wenn sie eine bestimmte Schwelle von irgendwo zwischen 6.000 bis 10.000 Views überschritten haben, wurden diese Videos automatisch auf Not Recommend gestellt und haben damit im Grunde niemals ein größeres Publikum bekommen, sollten von der großen Bühne ferngehalten werden. So.
Wurde näher erläutert, wie irgendjemand, der dann die einzelnen Bilder in Barcelona oder so anschaut, ermitteln soll, wer nun eine Behinderung hat und wer nicht? Also
das ist dieser Prozess, den wir jetzt gerade beschrieben haben, ist nicht in Barcelona, zumindest nicht in diesem allerersten Review-Prozess nach 150 Views passiert, sondern im zweiten Review, der eben bei dieser Schwelle von irgendwo zwischen 6.000 bis 10.000 Views in der Regel stattfindet, von dem, was wir eben von der Quelle erfahren haben. Und dort werden dann eben auch die ganzen Videos angeschaut und dort wurde dann dieser Tag vergeben. So, aber auch da frage ich mich auf der ganz banal praktischen Ebene, wie soll denn jemand, der bei TikTok moderiert und dann im Fall eine halbe Minute Zeit hat, auch darüber urteilen, ob eine Autist. Nutzerin, ein Nutzer eine Störung aus dem autistischen Spektrum ja. aufweist? Das ist ja nichts, was jetzt offensichtlich sichtbar wäre. Ja, manche Nutzerinnen taggen ihre Videos auch mit Autismus oder sprechen zum Beispiel. Also wir haben viele Beispiele dafür gesehen, wo Nutzerinnen mit Behinderungen auch über die Behinderung explizit sprechen. Da kann man sagen, okay, da kann man vielleicht davon ausgehen. Es gibt auch Sachen, die sind ganz vielleicht sichtbar, dass zum Beispiel jemand im Rollstuhl sitzt. Aber an vielen Stellen finde ich es auch wirklich auf der rein praktischen Ebene erstmal eine Zumutung und noch nicht nachvollziehbar, wie Moderatorinnen darüber jetzt entscheiden sollen. Es war eines von vielen Beispielen, die wir gesehen haben, wo man sich wirklich gefragt hat, wie soll diese Guideline jetzt in der Praxis konkret denn umgesetzt werden?
Ja, und ich meine, was man sich schon auch fragt, ist, also warum gehe ich denn gegen die Menschen vor, die von Cyberbullying betroffen sind und nicht gegen diejenigen, die Cyberbullying machen? Und ich meine, man muss schon irgendwie die letzten Jahrzehnte an Inklusionsdebatten komplett verschlafen haben, um zu sagen, wir machen Leute mit einer mit Behinderung unsichtbar. Also ich finde das schon unsäglich, so umzugehen. Was steckt was anderes dahinter, dass man diese schöne Happy-Plattform, dass Behinderung da nicht reinpasst in das Selbstbild von TikTok? Also das wissen wir natürlich nicht, ne? Aber ja, also das ist, fand ich schon eine der krassesten Sachen eigentlich, dass das bis mindestens September gültig war.
Ja, also wir haben auch dann mit, als wir das erfahren haben und eben im Zuge der Recherche auch irgendwann angefangen, die verschiedenen Aktivistinnen und Aktivisten und die Verbände, also Selbstorganisationen quasi von Menschen mit Behinderungen auch zu kontaktieren und die waren auch alle mehr oder weniger fassungslos und haben genau auf diesen Punkt auch hingewiesen. Also eine der zentralen Forderungen von Menschen mit Behinderungen in den vergangenen Jahren ist Sichtbarkeit, ne? Und dann geht TikTok hin und überlegt sich, wir machen einfach eine Policy, weil wir sehen, da gibt es ein Problem. Wir haben da ein Problem, bestimmte Nutzerinnen werden gemobbt auf der Plattform. Ah ja, wie könnten wir das lösen? Na gut, dann machen wir doch einfach, versuchen wir das Problem zu lindern, indem wir denen die Sichtbarkeit abdrehen. Ist es schwer vorstellbar? Also das, finde ich, war schon auch so ein Punkt, wo ich mich auch gefragt habe, wäre das bei Twitter oder Facebook vorstellbar gewesen? Und da denke ich, selbst wenn da irgendjemand mal in irgendeinem Konferenztisch auf diese Idee gekommen wäre, kann ich mir schwer vorstellen, dass er nicht relativ schnell eine andere Person gekommen wäre und dazwischen geht und genau auf diese Problematik hingewiesen hätte. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass es offensichtlich dieses Korrektiv bei TikTok nicht gegeben hat. Oder wenn es das gegeben hat, dass auf die Menschen, die gesagt haben, hey Leute, das ist keine gute Idee, was ihr da macht, nicht gehört worden ist. Muss man vielleicht so formulieren, denn wir haben von der Quelle und auch aus den Berichten der Washington Post geht das hervor, ja, das erfahren, dass auch in den USA und auch hier in Deutschland eben schon auch einzelne Leute darauf hingewiesen haben, dass es in den, dass es keine gute Idee sei. Und dass aber die Entscheidungsträgerinnen, die eben in China vor allem sitzen bei TikTok, darauf nicht reagiert haben.
Das scheint ja sehr stark darauf abzuzielen, so eine Version der Wirklichkeit zu kreieren, die man bei TikTok für eine vermeintlich heile Welt hält und keinerlei Konflikt, keinerlei möglichen Anstoß zuzulassen, keinerlei Debattenkultur, wie man es vielleicht sicherlich mit Nebeneffekten, man kennt es eben, bei Twitter oder Facebook sieht. Und ein bisschen ist es ja auch so, dass Instagram früher beispielsweise vorgeworfen wurde, dass das, was dort abgebildet ist, im Prinzip so eine geschönte Wirklichkeit ist. Und bei TikTok ist es jetzt noch viele, viele Schritte weiter, weil einfach nichts mehr, was einen irgendwie herausfordern könnte, zugelassen wird. So sieht das ja gerade aus. Es ist nur noch so eine extrem entpolitisierte, fast gleichgeschaltete Version der Wirklichkeit, oder?
Also ich finde, eigentlich ist es noch verrückter, weil wenn man schaut, was TikTok vordergründig macht und auch gerade die Kampagnen, die jetzt im vergangenen Jahr hier in Deutschland oder auch in den USA gelaufen sind, dann ist es ganz viel nach außen hin kommuniziert, hey, wir sind die Plattform für Inklusion, wir sind die Plattform für Diversity, wir machen Hashtag-Kampagne Body Positivity, egal ob du dick bist, ob du, also bei, auf TikTok sind alle willkommen, präsentiert euch und wir sind alle gut miteinander. So. Und das ist quasi die offizielle Linie, die TikTok jetzt gerade fährt, die, glaube ich, auch eben so ein bisschen unter diesem Punkt machen, sie machen gerade ein bisschen schön Wetter in Märkten, in denen sie sehr schnell gewachsen sind in letzter Zeit, wie den USA und eben auch hier, wo aber eben gleichzeitig auch sehr viel Kritik an der Plattform geübt wird. So, das pushen die jetzt quasi als PR nach vorne und betonen das. Und gleichzeitig gibt es aber diese Anweisung an Moderatorinnen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es eher wirklich, ja, ein das ist also eine unbedachte Regelung, die aus der Unbeholfenheit entstanden ist, dass man sich nicht anders oder dass man einfach mit einem Problem umgehen musste, nämlich es gibt Mobbing auf der Plattform und dass die Konsequenz daraus aber nicht war, gut, dann bedeutet das, wir schauen besonders auf diese Nutzerin, die wir für gefährdet halten. Wir werfen da besonders viel Moderationspower drauf, um eben besonders zum Beispiel zu gucken, was ist bei denen in den Kommentaren, um im Zweifelsfall andere Nutzerinnen zu sperren, die eben dann mobben. So, das hätte man ja auch machen können. Wäre wahrscheinlich sehr viel aufwendiger teurer gewesen und damit auch teurer. Und stattdessen war dann vielleicht auch, TikTok sagt ja, es war nur eine Zwischenlösung. Wir sind uns bewusst, dass das eine relativ plumpe Lösung war, war halt dann die Zwischenlösung. Wir sind sehr schnell gewachsen und wir sehen jetzt, dass es keine gute Lösung war. Aber zumindest hat ja jemand irgendwie diese Entscheidung erstmal so getroffen. Und das widerspricht halt derart dem, was TikTok aber gleichzeitig versuchte, nach außen zu transportieren. Das ist eigentlich das Bizarrste mit an der ganzen Geschichte noch, finde ich.
Das ist, wobei ich, also
ja, es ist 2019, also es ist nicht so, dass das jetzt alles irgendwie neue Probleme wären, mit denen TikTok sich da jetzt konfrontiert sieht. So, Entschuldigung, ich habe auf einmal ein Unternehmen, das irgendwie wertvoller ist als Snapchat und Uber zusammen und eine riesige Nutzerschaft. Also erstens gäbe es dann die Möglichkeit, mit all diesem Geld der Welt Menschen einzukaufen, abzuwerben, absolut, wie auch immer, die genau wissen, was sie tun. Hinter so einer Begründung kann sich ja keiner ernsthaft zurückziehen wollen. Das ergibt ja keinen Sinn. Also wenn das die Begründung ist, dann ist das offensichtlich ja auch wieder vorgeschoben.
Ja, das ist, also ich finde schon, dass man jetzt, wenn man so ein bisschen rausgeht und überlegt, was ist das eigentlich für ein Ding? Also ich glaube, dass Eltern jetzt schon irgendwie sich darüber Gedanken machen sollten, was ihre Kinder sich da installieren und mit denen reden sollten, was da passiert ist und dass das auch nicht dass diese heile, super lustige Streich-Tanz-Duett-Welt, die ist ja schon auch, also ich habe da durchaus während der Recherche auch echt lustige Videos gesehen. Also das ist ja, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, aber ich finde diese Formung von Realität und von die Formung von Informationen, die so stark ist, habe ich irgendwie noch nicht gesehen und die so stark auch Sachen, jeden Konflikt ausblendet ausblendet und jede Debatte ausblendet. Also das ist schon irgendwie ziemlich einmalig. Also ja, vielleicht noch, was kann man noch erzählen von der Recherche? Also ich glaube, was interessant ist natürlich bei so einer Recherche, vielleicht wenn man eine investigative Recherche macht, dann sammelt man seine ganzen Fakten und irgendwann konfrontiert man dann das Medium. Also das ist wichtig, die Konfrontierung zu machen, der Gegenseite dann einzuräumen, dass sie sich dazu Stellung nehmen kann. Und das war halt ein großer Fragenkatalog. Und dann hat TikTok auch recht schnell geantwortet und reagiert. Und dann muss man sich immer anschauen, was denn in so Antworten passiert. Also es war, wir haben dann gefragt, ja, schränken Sie die Reichweite von Inhalt XY ein? Und dann war die Antwort immer, wir entfernen Inhalt XY nicht. Ne? Und da kann man sagen, ach, okay, machen die nicht, wenn man nicht aufpasst. Aber das ist natürlich ein sehr beliebtes Mittel, ist so dieses überspezifische Dementi, wie das heißt, dass ich quasi nicht die Frage beantworte. Die sagt nicht, wir schränken die Reichweite nicht ein, sondern sagen, wir löschen das nicht. Und löschen spielt aber kaum eine Rolle. In der ganzen Recherche ist, glaube ich, löschen war nie so richtig interessant. Also das fand ich auch spannend, wie was für Antworten man bekommt.
Was ich auch noch interessant fand, war die Antworten, die wir dann bekommen haben. Also in der Regel war es dann eben noch so ein kompaktes Statement, wo TikTok dann eben auch sehr darauf bestanden hat, dass es noch aufgenommen wird in die Berichterstattung. Im Zuge dieser politischen Geschichten ging es eben darum, dass sie ganz klar drin haben wollten, nein, es gibt keine Beeinflussung der Moderationspolicy von Seiten des chinesischen Staates. Und was war da noch drin? Nein, wir löschen und wir verstecken nichts über politische Proteste. Hatten Sie dann auch, wollten Sie auch unbedingt mit drin haben?
Genau.
Und im Zusammenhang mit der neuesten Recherche jetzt eben zur Moderation von Menschen mit vor allem Behinderungen, haben Sie dann noch ein Statement, genau dieses, das war früher mal temporär, aber es war, wir sehen, dass es keine gute Idee war. Und dieses Statement haben Sie auf Englisch wortgleich allen englischsprachigen Medien gegeben, die jetzt auch noch über den Fall berichtet haben. Also da sieht man wirklich, dass es im Grunde, es wurde sich quasi auf ein Fünf-Satz-Statement wurde zentral verfasst und das war einfach das Statement, das jetzt an alle global rausgegeben wird zu diesem Thema und mehr sagen sie auch zu dem Thema nicht. Also sie wollten auch auf unsere sehr detaillierten Fragen dazu, also was wir vielleicht noch erwähnen sollten, wir hatten eben nicht nur diesen Abschnitt in der Policy zu sehen bekommen, sondern es gab eine Liste der sogenannten besonderen Nutzerinnen, Special Users, auf der standen 24 Accounts, für die generell immer diese Richtlinie galt, also deren Videos, egal welchen Inhalts, immer gedeckelt werden sollten bei einer bestimmten Zahl von Views und nie ein größeres Publikum kriegen sollten. Und auf dieser Liste standen sowohl Menschen mit Behinderung aus dem deutschsprachigen Raum, also Deutschland und Österreich war das, aber auch auffällig viele Nutzerinnen, die Regenbogenflaggen in ihren Biografien stehen hatten oder sich halt eben in ihren Texten und Videos als schwul, lesbisch oder transsexuell auch identifiziert haben. Und es waren auch auffällig viele Nutzerinnen dabei, die auch einfach nur dick waren, aber damit auch durchaus sehr selbstbewusst umgegangen sind, inklusive eine, mit der wir dann auch gesprochen haben für die Geschichte, die selbst absolut entsetzt davon war, dass sie auf dieser Liste landete, weil sie sagt, völlig unnötig, ja, mich quasi vor mir selber zu schützen, das hat sie einfach ziemlich fassungslos gemacht.
Ja, und bei der Beantwortung mit in Kontakt mit TikTok war es interessant, dass sie bei der ersten Konfrontierung relativ viel geantwortet hatten und bei der zweiten und dritten dann eigentlich uns signalisiert haben, so ey, wir werden hier nichts mehr zu Moderationsregeln sagen. Hier ist die Wischiwaschi-Statement, das Wohlbefinden der Nutzerin ist uns, keine Ahnung, ich habe es vergessen, weil es so gleich klingt. Man kennt es aber auch schon von Facebook auch, dass man halt eben eine Frage stellt.
Wir lernen noch Antwort.
Ja, genau, wir lernen noch, wir sehen, dass wir Fehler gemacht haben. Wir versprechen es, in Zukunft besser zu sein.
Also ja, das ist ja so eine Strategie, ne? Also bei diesen ganzen, dass auf Fragen nicht geantwortet wird, dann so ein allgemeines Statement. Oder dass, wenn geredet wird, dann on background geredet wird. On background heißt, dass man das nicht direkt benutzen darf. was eben eine Unsitte ist, wenn man sich, also das machen alle großen Internetfirmen, dass man eben irgendwie so ein bisschen Klartext, meistens ist es aber auch nicht wirklich Klartext, dann on Background bekommt und dann kann ich aber nie ein direktes Zitat verwenden und damit kann man auch nie eine Verantwortlichkeit herstellen für diese Firmen, weil man immer nur, der Journalist hat es ja dann irgendwie behauptet und nacherzählt, aber ich kann nie ein direktes Zitat sagen, ihr habt doch damals am 17. November das und das gesagt. Also das ist auch schon spannend und fällt aber nicht nur bei TikTok auf, sondern ja, auch bei den anderen großen.
Aber diese der sehr detaillierten Fragen, die wir dann eben hatten, also wir wollten zum Beispiel natürlich gerne wissen, wie kam denn diese Liste zustande? Ja, wer hat die gepflegt? Auf welcher Basis sind Nutzerinnen auf dieser Liste gelandet? Da wollte TikTok dann überhaupt nicht mehr darauf eingehen. So.
Jetzt hat man hier natürlich die Situation, dass TikTok zunächst mal vermutlich Gesetzen in seinem Heimatland unterworfen ist, trotzdem auch auf dem deutschen Markt unterwegs. Und wenn Journalisten anfragen, die Antworten sehr dünn bis potenziell vielleicht irreführend ausfallen, weil eben nur die halbe Wahrheit gesagt wird, wenn es dann heißt, wir löschen nicht. Und mittlerweile auch eigentlich gar nichts mehr gesagt werden soll zu Moderationsregeln, bis auf dieses, das war so, wir machen es jetzt besser. Was könnte denn daraus jetzt eigentlich folgen? Also im Prinzip müsste irgendjemand TikTok ja in die Verantwortung nehmen für das, was sie da tun.
Ja, sie selber sagen jetzt, dass sie eben an der Überarbeitung der Moderationsregeln dran sind und die dann auch irgendwann vorstellen werden. Mal gucken, wie genau das wird. Wir haben das jetzt in der Berichterstattung nicht so groß reingebracht, weil wir Ankündigungen von Unternehmen, was sie in Zukunft machen, da lieber abwarten, was dann in Zukunft wirklich passiert. Und so Ankündigungen eher, kann ja auch mal im Sande verlaufen, wie man aus anderen Sachen weiß. Also deswegen, ich bin gespannt, was sie da machen werden. Also, aber es lässt sich keins der Unternehmen in diese Moderationsregeln gerne reinschauen. Also ich meine, es ist nicht so, dass da andere mit leuchtendem Beispiel vorausgehen. Also ich wüsste jetzt nicht, oder weißt du, was?
Ja, möglich. Also andere Plattformen, ja. Die sich in die, nee, also ich, das hatte ich nämlich vorhin auch gedacht, als wir darüber geredet haben, das macht natürlich niemand. Ne? Also es gibt vielleicht elaboriertere, klare AGBs, irgendwie was man halt posten darf, was man nicht posten darf, aber auf welcher Basis moderiert wird, das legt ja eigentlich niemand offen.
Dazu könnte man sie ja potenziell zwingen, also wenn sie auf dem deutschen Markt mit den 5,5 Millionen Nutzern, waren es glaube ich, aktiv sein wollen, dass man sie zwingt, dass sie eine gewisse Transparenz auch das an den Tag legen, oder?
Für Regulierung eben eine Variante, zu sagen, hey, ja, ihr müsst offenlegen. Ob man das jetzt quasi offenlegt gegenüber irgendeiner Stelle oder, also das muss man überlegen, was da gut ist, aber die Transparenz, ich meine, das ist eh bei diesen ganzen Plattformen, redet man mit einer Blackbox, man kriegt irgendwie keine richtigen Antworten raus, man weiß nicht, was da genau passiert, die Nutzer wissen es nicht, also es ist ja auch so, wie kann ich mich denn wehren dagegen, wenn ich bin User, ich mache ein Video und mein Video läuft einfach nicht, wie kann ich, wenn die Löschung oder nicht Löschung, die Reichweitenbegrenzung, das Ausbremsen illegitim ist, kann ich mich auch nie wehren. Ich kann nur irgendwie dann agieren, dann mache ich halt andere Videos, wenn das nicht läuft. Aber ich finde so dieses, dass Menschen sich auch das quasi Einspruch erheben können gegen eine Maßnahme.
Aber das richtig. Ist auch eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, finde ich gerade, um zu zeigen, wie auch quasi das Policies, das Gesetze machen, auch immer so ein Schritt hinterherhinkt dem, was eben dann technologisch schon an Realitäten geschaffen wurde von diesen Plattformen. Weil im Moment reden wir ja gerade über die Reform des NetzDGs oder wird ja gerade viel drüber diskutiert. Und eine Maßnahme, die ja gefordert wird, ist eben genau dieses Recht auf Wiederherstellung von zu Unrecht gelöschten Inhalten. Aber im Fall von TikTok reden wir ja gar nicht über Löschung. Müsste es dann auch eine Recht auf For You Feed oder Recht auf volle Reichweite oder Recht auf, was wäre das dann? Ein Recht, nicht in der Reichweite gedrosselt zu werden, sozusagen, müsste man ja, dann ja halt noch aufnehmen.
Deswegen ist, glaube ich, das so spannend, diese Filigranität von Informationskontrolle macht halt Rechenschaftspflichtigkeit komplett zunichte. So. Und da müssen wir uns, glaube ich, da wird in Zukunft sicher noch mehr kommen, nicht nur von TikTok. Also ich meine, das ist ja, solche Mechanismen gibt es bei anderen Plattformen in anderen Formen mit, was wird empfohlen, wie, und also da weiß man einfach gar nicht so, wie es läuft. Das ist schon spannend, wie das, sich Öffentlichkeiten in Zukunft gestalten und zusammengesetzt werden und wer darüber bestimmt, was eigentlich gesehen wird.
Ja, aber auch vielleicht nochmal auch dazu, so klar muss sich auch TikTok an geltende nationale Gesetzgebung halten, und interessanterweise ist ein Teil dieser Drosselungen oder eben Markierungen, die wir gesehen haben in den Guidelines, bezieht sich auch genau darauf, also dass dann zum Beispiel bestimmte Dinge als Islam-Offense oder eine bestimmte Risikokategorie einsortiert werden sollen von den ModeratorInnen, damit sie zum Beispiel in bestimmten islamisch geprägten Ländern nicht ausgespielt werden, weil das dann dort eben gegen geltendes Recht verstoßen würde, zum Beispiel sich küssende Männer zu zeigen. Also an einigen Stellen passieren so Geoblocks, das ist eigentlich eher so eine Form von Drosselung, aber eben das geht es ja vor allem in Richtung Geoblocking, also dass bestimmte Inhalte in bestimmten Ländern dann nicht gezeigt werden, von der Plattform aber nicht gelöscht werden, das ist auch Teil der Moderation.
Oder auch viral gehen könnte in Deutschland und USA, aber in keine Ahnung, was TikTok als islamische Länder definiert, das wäre natürlich auch spannend, aber dann halt in Tunesien nicht so sichtbar ist oder so, oder gar nicht sichtbar, also ja. Ja, das war's erstmal. Ihr könnt die drei Artikel, die wir dazu verfasst haben, auf Deutsch und Englisch gerne lesen, weiter verbreiten. Und vielleicht an der Stelle auch ein Dankeschön an die Leserinnen und Leser, die mit ihren Spenden nämlich sowas möglich machen, dass sich hier Chris und ich uns irgendwie über lange Zeit eingeschlossen und irgendwie da, dass man so hart an so Themen arbeiten kann, und eben das machen Spenden möglich.
Ja, und es gibt vielleicht, also das muss man wirklich nochmal betonen, es gibt auch nicht so viele Redaktionen, die noch dieses Privileg haben, so zeitintensive Recherchen auch machen zu können. Das können wir aber tun, dank eurer Unterstützung.
Genau, und jetzt kommt der Werbeblock. Und jetzt ist natürlich Weihnachtszeit, und wie jedes Jahr an Weihnachten wird ein ganz großer Teil unseres Minus, was wir übers Jahr ansammeln, an Weihnachten durch eure Spenden wieder aufgehoben. Und wir starten, oder wenn dieser Podcast erscheint, ist die Weihnachtskampagne schon gestartet, und ihr könnt, ja, spendet was, und wir versuchen daraus zu interessante, spannende, investigative Geschichten zu machen und eben ja zu berichten.
Genau, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und wenn ihr ihn irgendwo hört, wo ihr eine Bewertung abgeben könnt, dann gebt ihm gerne eine gute Bewertung, denn dann steigt unsere Sichtbarkeit. Unsere Visibility steigt dann auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr diesen Podcast hört. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Rückmeldungen habt, Kritik, Lob, gerne auch Lob, also in beide Richtungen, dann schreibt uns eine E-Mail, entweder an kontakt@ oder auch direkt an unsere E-Mail-Adressen.
Die unten im Bildrand eingeblendet sind.
Genau. Jetzt blenden wir ein Bild im Podcast ein, auf der die E-Mail-Adressen von Markus, Daniel und Chris stehen. Nein, die findet ihr aber auf unserer Webseite, und wir freuen uns wirklich über eure Rückmeldungen, auch wenn ihr vielleicht Wünsche habt, über welche Themen wir in Zukunft im Podcast sprechen sollen. Also meldet euch sehr gerne.
Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.